Palmesel. Entschuldigung. Palmesel. Ich weiß nicht, bei wem in der Familie diese unselige Tradition auch geprägt wurde. Ich war öfters der Letzte. Wer nicht weiß, was es damit auf sich hat, ihr habt nichts Wirkliches verpasst. Ja, ich habe heute den klassischen Palmsonntagstext mir rausgesucht. Meine Frau und ich haben festgestellt, dass wir die letzten Palmsonntage irgendwie selten in Laubheim waren, weil wir meistens unseren ausländischen Teil der Familie besucht haben. Aber ich fand es passend, heute über diesen Text zu predigen, und wer seine Bibel dabei hat, in gedruckter oder elektronischer Form, der darf gerne mit aufschlagen. Johannes Kapitel 12. Wir finden die Begebenheit, wo Jesus nach Jerusalem einzieht, nicht nur beim Johannes, sondern auch woanders. Aber wir werden heute das mal aus dem Johannesevangelium lesen. Normalerweise lege ich den Text so nacheinander aus. Das werde ich heute gar nicht so sehr machen. Der Text soll eigentlich nur so den Rahmen geben oder uns ein bisschen mit reinnehmen in die Begebenheiten von damals. Und dann werden wir hoffentlich ein paar interessante Wahrheiten für uns mitnehmen können. Johannes Kapitel 12, Vers 12 bis 19, und ich lese mal. Am Tag darauf hörte die große Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen, und riefen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift heißt: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn in der Schrift stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Die Leute, die bei Jesus gewesen waren, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, legten Zeugnis für ihn ab. Eben deshalb war die Menge ihm entgegengezogen, weil sie gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach. Jesus, und ich möchte jetzt bitten, dass du ja diesen Text an uns segnest, dass du unsere Herzen offen machst, Herr, dass du mir hilfst, die Dinge zu sagen, die du sagen möchtest, und dass du uns allen hilfst, Herr, das zu hören, was heute Morgen für uns zu hören ist. Amen. Passafest. Zu dieser Zeit, zur Zeit Jesu, lebten in Jerusalem ungefähr 80.000 Leute. So ein bisschen kleiner als Ulm heute. Also war schon eine ordentliche Stadt damals. Zum Passafest waren zusätzlich ungefähr 100.000 Pilger in der Stadt. Da war ziemlich was los. Und es lag daran, dass Gott seinem Volk aufgetragen hatte, dass sie dreimal im Jahr alle in Jerusalem zusammenkommen sollten und miteinander Feste feiern. Wir lesen das mal ganz kurz aus 5. Mose Kapitel 16, Vers 16. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer hingehen, um vor dem Angesicht des Herrn deines Gottes an der Stätte, die er erwählen wird, zu erscheinen. Am Fest der ungesäuerten Brote, also Passa, das, was wir in unserem Text haben, am Wochenfest, Shavuot, also als Erntedankfest, und am Laubhüttenfest, Sukkot. Man soll nicht mit leeren Händen hinaufgehen, um vor dem Angesicht des Herrn zu erscheinen, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Also das einfach so zum Hintergrund. Es gab also dieses Gebot Gottes, dass alle Israeliten dort erscheinen sollten. Ich gehe mal davon aus, dass sich nicht alle daran gehalten haben, weil ansonsten wären es deutlich mehr als 100.000 Leute gewesen. Aber das war so der Hintergrund, weshalb ganz, ganz viele Pilger zu dieser Zeit in Jerusalem waren. Und in dem Text, da wurde schon eine Begebenheit angesprochen. Wenn du das jetzt im Zusammenhang gelesen hättest, dann hättest du festgestellt, dass unmittelbar vor diesem Einzug in Jerusalem diese Begebenheit berichtet wird von Johannes, wie Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt. Wer von euch hat schon mal eine Totenerweckung miterlebt? Also meine Hand ist jetzt oben, aber ich noch nicht. Aber okay. Ich gehe also davon aus, dass, wenn ihr davon hören würdet, dass irgendwo jemand einen Toten auferweckt hat, dass ihr dann entweder sehr skeptisch wärt oder vermutlich vollkommen aus dem Häuschen, dass sowas passiert. Die Leute, die dort in Jerusalem waren, waren auch nicht irgendwelche Leute, sondern das waren fromme Leute. Das waren Leute, die als Pilger zum Fest gekommen waren. Also die hatten schon einen Bezug zu Gott, die hatten ein Interesse, mit Gott irgendwie was zu erleben. Die wollten Gott nahe sein, die wollten ja einfach Beziehung zu Gott haben. Und diese Leute, die waren dort. Und dann hieß es, derjenige, der diesen Lazarus von den Toten auferweckt hat, der kommt jetzt. Und dann waren die alle auf der Straße und wollten den sehen. Und dann haben sie ihm Dinge entgegengerufen. Ich weiß nicht, wer von euch das sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat oder schon mal eine Predigt darüber gehört hat. Das waren nun nicht Worte, die sie erfunden haben, sondern das waren Worte, die sie zitiert haben aus der Heiligen Schrift, nämlich aus dem Psalmen und dort genauer aus Psalm 118. Und wir werden so ein paar Verse aus diesem Psalm lesen. Ich fange mal an bei Psalm 118 ab Vers 25. Und da heißt es, ach Herr, bring doch Hilfe. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Und vielleicht hört ihr das jetzt schon, so gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Das haben die Leute dort gerufen. Und der erste Teil, der ist halt in den Evangelien, bei Johannes jetzt eben nicht übersetzt worden, der hat ja Hosanna oder Hosanna geschrieben. Und das ist genau dieser erste Teil, den wir da im Vers 25 lesen, bring doch Hilfe. Das heißt auf Hebräisch Hosanna. Das heißt, die haben aus diesem Psalm 118 zitiert. Und wer sich jetzt Gedanken macht, warum die ausgerechnet diesen Vers zitieren, manche, die haben mit uns schon mal ein Passamal gefeiert, ein Pessachseder. Und während dieser Passafeier, da werden verschiedene Schriftstellen gelesen. Unter anderem werden längere Passagen aus dem Psalmen gelesen. Und der letzte Psalm, der gegen Ende des Passamales vorgelesen wird oder miteinander rezitiert wird, ist Psalm 118. Nämlich genau dieser Psalm, den wir jetzt hier hören. So, das heißt, die Leute, die damals vermutlich ja auch nicht alle ein Handy dabei hatten, wo sie den Text dann lesen konnten, wenn die das während der Passafeier sagen mussten, dann haben die das vermutlich auswendig gemacht. So, das heißt, in der Vorbereitung zum Passafest hat man nochmal geguckt, ob noch alles da ist und sich das vielleicht nochmal ins Gedächtnis geholt und unter anderem eben diesen Psalm hier. Und die Zweige, die da gewedelt haben, weshalb dieser Sonntag eben Palmsonntag heißt, diese Palmzweige, die kommen auch im Psalm 118 vor, jedenfalls in manchen Übersetzungen. Das Wort, was da steht, ist nicht so hundertprozentig klar, wie das übersetzt werden muss. Deswegen übersetzen es die einen mit Zweigen und die anderen übersetzen es mit Stricken und interpretieren den Vers dann entsprechend anders. Ich lese den jetzt mal so vor, wo die Zweige drin vorkommen. Da heißt es im Psalm 118, Vers 27, nämlich der nächste Vers, der Herr allein ist Gott, er blickt uns freundlich an, nehmt Zweige, schließt euch zusammen zum festlichen Reigen bis dicht an die Hörner des Altars. Die anderen Übersetzungen, wenn du jetzt, ich denke bei Luther, da heißt es irgendwie, dass das Opfer am Altar festgebunden wird mit Stricken und so. Wie auch immer. Also das waren jedenfalls so diese Verse, die in den Köpfen von den Leuten zu dieser Zeit sich lebendig machten hier. Und wenn wir noch ein paar Verse vorher gucken, dann stellen wir fest, dass dieser Psalm definitiv ich möchte nicht sagen, ein messianischer Psalm ist, aber dass er jedenfalls Verse oder einen bestimmten Vers enthält, der ganz eindeutig auf den Messias bezogen ist. Er wird nämlich von Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 11 während einer seiner Predigten zitiert. Und ich lese uns den mal ganz kurz vor, Psalm 118, Vers 22. Derselbe Psalm, aus dem gerade zitiert wurden: der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ich denke, jeder von uns hat den, oder fast jeder von uns wird den vermutlich schon mal irgendwo gehört haben. Und er wird auf Jesus bezogen, dass die Juden Jesus abgelehnt haben und dass sie den Stein, der eigentlich der wichtigste war, der Eckstein oder der Schlussstein, dass sie den abgelehnt haben. So, die Leute fangen jetzt also an, also nicht bloß, dass riesig viele Menschen auf den Straßen sind, dass sie jubeln, dass sie Chaos machen, dass sie Zweige wedeln. Sie rufen dann auch noch Verse aus einem Psalm, der offensichtlich auch was mit dem Messias zu tun hat. Und jetzt kommen wir zu ein paar Leuten, die das Ganze sich auch mit angeschaut haben und die vermutlich nicht wirklich glücklich darüber waren, nämlich die Römer. Jüdische Feste waren immer eine Zeit großer Anspannung in der römischen Garnison in Jerusalem, weil dort einfach immer viele Dinge passiert sind. Und ich möchte euch mal was vorlesen. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, weil es zugegebenermaßen etwas unappetitlich ist und nicht ganz jugendfrei. Aber ich lese euch mal was vor, was Josephus in einem seiner Bücher über das Passafest circa zur Zeit 50 nach Christus, schätze ich jetzt mal, geschrieben hat. Da zog auf einmal, also während des Passafestes, ist Folgendes passiert. Da zog auf einmal einer der Soldaten seinen Mantel in die Höhe, kehrte mit einer unanständigen Verbeugung den Juden das Gesäß zu und gab einen seiner Stellung entsprechenden Laut von sich. Das fanden die Juden nicht so lustig. Daraufhin gab es einen großen Tumult. Die Römer haben dann mit Waffengewalt versucht, der Sache Einhalt zu gebieten, und dann gab es eine Panik, und Josephus schreibt, dass dabei 10.000 Menschen gestorben sind. Ob das nun so genau stimmt, weiß ich nicht, ob er da ein bisschen übertrieben hat, aber ich wollte damit bloß noch ein bisschen andeuten, da sind ganz, ganz viele Leute beieinander, da ist aufgeheizte Stimmung. Die Menschen haben da jetzt angefangen, Palmen zu wedeln, gegrüßt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und dann hat es auch noch was mit Messias zu tun, der König der Juden. Und ich nehme euch einfach so ein bisschen mit, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, was für eine Stimmung da geherrscht hat. Die Juden, von denen lesen wir am Ende, die waren natürlich auch nicht glücklich. Die haben gesehen, Jesus, der wird immer noch beliebter, und irgendwie, sie können gar nichts dagegen tun. Und Jesus wird jetzt hier als König gefeiert, er wird als der Retter, als, wenn du so willst, als Messias gesehen, und er reitet da auf einem Esel. Jetzt, ich weiß nicht, was du damit verbindest, dass Jesus auf einem Esel reitet. Dieser Esel wird uns jetzt so ein bisschen begleiten. Manche denken ja, auf dem Esel zu reiten ist irgendwie nichts so Tolles. Also, manche von uns sind vielleicht im Urlaub schon mal auf dem Esel geritten. Hier bei uns reitet man eher auf Pferden. Und deswegen ist so ein Esel für uns vielleicht auch eher was, ja, nicht so Tolles. Aber der Esel war in der damaligen Zeit ein durchaus respektables Reittier. Die Tatsache, dass Jesus auf einem Esel geritten ist, sagt aber auch ein bisschen was aus. Denn wenn ein König auf einem Pferd, vor allem mit Waffen an seinem Gürtel geritten ist, dann hat es eben ausgedrückt, dass er der Herrscher war, dass er mächtig war, dass die Leute Respekt vor ihm haben sollten. So, dieser Esel, der war jetzt nicht bloß so ein Lasttier oder so ein, keine Ahnung, vielleicht irgendwas Negatives, wie wir das sehen würden, aber er hat schon irgendwas von Demut, von Frieden ausgedrückt. Der Herrscher, der auf einem Esel kam, der war zwar auch ein Herrscher, der war auch edel, aber er kam nicht als Eroberer, er kam nicht gewalttätig, sondern er kam im Frieden. Und wir sehen das zum Beispiel in 1. Könige Kapitel 1, Vers 38, wo Salomo gesalbt wird zum König. Da ist Salomo eben nicht auf ein Pferd gesetzt worden, obwohl die sicher Pferde gehabt hätte, sondern er ist auf ein Maultier gesetzt worden, um dort zu seiner Krönung zu reiten. So, also irgendwo ein Zeichen von Demut, von friedlicher Absicht, aber auch eine Erfüllung einer messianischen Prophetie. Und ich glaube schon, dass die Leute, die das damals gesehen haben und vielleicht auch ein bisschen ausgelöst davon, die haben diese Bibelstelle garantiert auch gekannt und sich daran erinnert. Jedenfalls manche von denen. Zacharja 9, Vers 9. Da sagt der Prophet: Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Also derjenige, der da kommt, dieser König, offensichtlich eine Anspielung auf den Messias, der reitet eben nicht auf dem Pferd, sondern auf einem Esel. Und in dem Text, den wir bei Johannes lesen, da klingt es fast so, als ob sie so zufällig einen Esel gefunden haben. Manche von uns kennen die Geschichte aus einem anderen Evangelium, wo Jesus seine Jünger losschickt und sagt: Jetzt geht ihr dort und dorthin, da werdet ihr einen Esel finden, der ist angebunden, den bindet ihr los. Und wenn die Leute dann zu euch sagen werden, was macht ihr da mit dem Esel, dann sagt: Der Herr braucht ihn. Denken manche von uns kennen das. Ich habe mir schon oft überlegt, was für ein Auftrag ist es, den Jesus da seinen Jüngern gibt. So, ich schicke jetzt zwei von euch los. Ihr geht an den Marktplatz hier nach Laupheim. Da seht ihr dann ein Auto, was geparkt ist. Das bindet ihr dann los, schließt es kurz und bringt mir das. Und wenn euch jemand fragt, was macht ihr da, dann sagt er: Unser Pastor braucht es. Cooler Auftrag, oder? Also der Esel, auf dem Jesus saß, das war nicht irgendein zufälliger, ach, da steht ein Esel rum, da setze ich mich mal drauf, sondern Jesus hat seinen Jüngern gesagt: Holt mir einen Esel, ich will auf einem Esel nach Jerusalem reiten. So, dass Jesus auf einem Esel saß, war also kein Zufall. Jesus wollte dieses Bild haben. Er reitet auf einem Esel nach Jerusalem. Warum? Vermutlich eben wegen dieser Geschichte in Zacharja. Er ist demütig und reitet auf einem Esel. Dein König, der kommt. Bezieht sich im Übrigen auch auf eine ganz, ganz alte Prophetie von der Segnung. Wenn ich es richtig weiß, ist es Josef, der dort seine Kinder segnet, oder Jakob, der seine Kinder segnet. 1. Mose 49 und da die Verse 10 bis 11. Und in dem Segen für Juda, da sagt er: Nie weicht von Juda das Zepter, der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der kommt, dem er gehört, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Also aus heutiger Sicht, denke ich, ist schon klar, das bezieht sich auf den Messias. Und da steht dann im Vers 11, der folgende Vers: Er bindet am Weinstock sein Reittier fest, seinen Esel am Rebstock. Er wäscht in Wein sein Kleid und Traubenblut sein Gewand. Da können wir jetzt natürlich auch schon Dinge sehen, die da noch passieren werden, aber so die Bildersprache, die hier passiert, die ist relativ eindeutig. Und jetzt sehen wir so verschiedene Gruppen, die dabei sind. Wir sehen die Römer, die definitiv besorgt waren, die richtig Muffe hatten, was da jetzt passiert. Wir sehen die Juden, die auch besorgt waren und die gedacht haben, das gefällt uns alles nicht so wirklich. Und wir sehen die Jünger. Und von den Jüngern, also ich könnte mir jetzt vorstellen, die Jünger, die waren mit Jesus unterwegs, die haben viel erlebt und die haben dann ja Ablehnung erlebt. Und jetzt kommen sie nach Jerusalem und jetzt jubelt das Volk ihm zu. Und wenn ich mir so vorstelle, was die Jünger dann gedacht haben, die waren nicht besorgt. Also, vielleicht war der eine oder andere auch besorgt, dass es zu eng wird für Jesus und keine Ahnung. Aber ich glaube, die haben gedacht, so jetzt läuft die Sache richtig gut. Jetzt kommt das, was wir eigentlich alle wollten, dass Jesus endlich so richtig, dass sein Dienst so abhebt. Und jetzt stehen die Leute hinter uns und jetzt passieren richtig tolle Dinge. Der Text sagt uns aber was ganz anderes. Der Text sagt, seine Jünger verstanden nicht, was da passiert ist. Und ich glaube, niemand von den Leuten, die da dabei waren, hat wirklich verstanden, was da passiert ist. Auch die Leute, die gejubelt haben, haben nicht verstanden, was da passiert ist. Ich glaube, niemand, der da war, hat wirklich begriffen, was hier passiert ist. Die Leute, die gejubelt haben, die wollten Jesus als König, als Befreier. Die wollten, dass er das Brot vermehrt, damit sie immer was zu essen haben. Die wollten, dass er die Kranken heilt, damit sie kein Leid mehr haben. Die wollten, dass er die Toten auferweckt, damit sie nicht mehr trauern müssen. Gibt es jemanden von uns, der so ein bisschen mit den Leuten mitfühlen kann und sagen würde, ja, das wäre schon cool. Braucht jetzt nicht die Hand heben. Ich glaube, da würden vermutlich alle Hände hochgehen. Natürlich haben die Leute das, die haben das gesehen, die haben Jesus erlebt, die haben erlebt, wie er Wunder tut. Und jetzt kommt dieser Jesus und jetzt wird alles gut. Und natürlich muss dieser Jesus jetzt König werden und wir werden, ja klar. Aber das war nicht der Auftrag Jesu. Jesus wird irgendwann mal auf dem Pferd kommen als der König, der auch Gericht halten wird, der auch strafen wird und so. Aber zu diesem Zeitpunkt kam er auf dem Esel und sein Auftrag war nicht, die Herrschaft anzutreten, hier auf dieser Welt. Er hat schon die Herrschaft angetreten, im Himmel. Viele Leute wollten ihn wegen den Wundern sehen. Wir haben vorher mitbekommen, er hat den Lazarus von den Toten auferweckt. Aber das Entscheidende an dem, was Jesus getan hat und weshalb er jetzt nach Jerusalem kam, das waren nicht die Wunder. Und ich möchte dich jetzt einfach fragen, was suchst du in Jesus? Suchst du in Jesus die Wunder? Möchtest du, dass er dein Leben in Ordnung bringt? Möchtest du, dass er die Probleme in deinem Leben beseitigt? Möchtest du, dass er dich heilt, dass er deine Gebete erhört, dass er deine Feinde besiegt, dass einfach alles gut wird? Falls du jetzt diese Frage oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantwortet hast, musst du dich nicht schlecht fühlen. Das ist was vollkommen Normales. Natürlich wünscht sich das jeder von uns. Wer von uns wünscht sich Leid? Also ich nicht. Ich wünsche mir, dass alle unsere Gebete erhört werden, dass die Menschen, für die wir beten, gesund werden. Mein Glaube ist momentan nicht so wirklich groß, dass ich sagen würde, ich bete für Totenauferweckungen oder irgendwie sowas. Das sind auch punktuelle Geschichten, die Gott hier geschrieben hat. Aber eins ist auch klar, solange Jesus nicht wiedergekommen ist, wir haben diese Verheißung in Offenbarung, da steht, und er wird abwischen, alle Tränen. Es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei, keine Schmerzen mehr geben. Dieser Tag wird kommen, wo der Tod nicht mehr sein wird, wo es keine Krankheit mehr geben wird. Aber dieser Tag ist nicht jetzt. Solange wir hier auf dieser Welt leben, werden wir mit Krankheit, mit Tod, mit Leid, mit Enttäuschungen, mit Problemen zu kämpfen haben. Und wenn du zu Jesus kommen willst, dann kann es schon sein, dass er dein Leben in Ordnung bringt, dass er dich heilt, dass er deine Gebete erhört, dass er dich segnet und dass dir richtig gut geht. Das ist möglich. Aber es kann auch sein, dass Jesus einen anderen Weg mit dir geht. Zu Petrus hat er nach seiner Auferstehung gesagt, Petrus, es werden Leute kommen, die werden dich dahin führen, wo du nicht hin willst. Und dann sagt Petrus ja, und was ist mit dem da? Und er zeigt auf den Johannes. Und dann sagt Jesus zu ihm, was kümmert's dich? Wenn ich sagen würde, der darf leben, bis ich wiederkomme. Johannes, so wird in der Tradition berichtet, war der einzige Jünger, der eines natürlichen Todes gestorben ist. So, es ist nicht wichtig, wie Gott mit dem umgeht, wie Gott mit jedem umgeht, wie viel Wunder er im Leben von anderen tut oder in deinem Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und ob das ein Plan ist, der einfach easy ist und wo es keine Probleme gibt und wo Gott alles gut macht, oder ob es ein Plan ist, wo du geistliche Muskeln aufbauen darfst, indem du Probleme lösen darfst mit seiner Kraft, wie wir es heute schon gehört haben, und dankbar sein darfst, auch in schwierigen Zeiten. Das darfst du mit Gott ausmachen und das wird Gott mit dir ausmachen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, auch an diesem Tag, als Jesus gekommen ist, war, dass Jesus nicht als Problemlöser für unsere irdischen Probleme gekommen ist. Der Auftrag Jesu war, unser eigentliches Problem zu lösen. Und das Problem ist nicht unser Körper. Das Problem sind nicht unsere Probleme. Das Problem sind nicht unsere Nachbarn, unsere Schwiegereltern oder unsere Kinder, unsere Eltern, was weiß ich, wer dein Problem ist. Das sind alles sekundäre Probleme. Das eigentliche Problem, um was es Jesus ging, war unsere Schuld. Das, was uns von Gott trennt. Wir haben es heute schon gehört. Dieselbe Menge, die ihn hier begrüßt hat und die ihn als König gefeiert hat und die gesagt hat, jetzt super und Jesus, du bist der welcher. Dieselbe Menge, vermutlich nicht dieselben Leute, aber die Menge. Und vermutlich auch ein paar von denselben Leuten haben ein paar Tage später gerufen, kreuzige ihn. Und ich glaube persönlich, dass diese Wunder, so schön sie sind und so gut die uns tun, sie sind kein tragfähiges Fundament für unseren Glauben. Jesus will nicht unser Brotkönig sein. Er will nicht unser Wunderkönig sein. Er sucht keine Fans, die ihm zujubeln und die morgen vielleicht nicht mehr Fans sind. Wenn Jesus auf weltliche Macht ausgewiesen wäre, wenn Jesus darauf ausgegangen wäre, hier auf dieser Welt sein Reich aufzurichten, dann hätte er schon ein paar Jahre vorher dieses Angebot annehmen können, was ihm da einer gemacht hat in der Wüste, als er 40 Tage gefastet hat und zu ihm gesagt hat, guck mal Jesus, das sind alle Reiche dieser Welt, ich gebe sie dir. Das Einzige, was du tun musst, ist niederzufallen und mich anbeten. Die Versuchung Jesu durch den Satan in der Wüste. Jesus wollte das nicht. Das war nicht das, wonach Jesus aus war. Abgesehen davon, dass es einfach falsch gewesen wäre. Jesus will nicht hier auf dieser Welt als politischer Herrscher herrschen. Er wollte nicht König von Israel sein. Er möchte König sein, aber von einem ganz anderen Königreich. Er möchte König deines Herzens sein. Er möchte, dass du sagst, Jesus, ich möchte, dass du mein König bist. Und jetzt weiß ich nicht, wie sehr demokratisch veranlagt du bist oder ob du ein verkappter Royalist bist oder ob du jetzt sagst, König geht gar nicht. Wir sind hier eine Demokratie. Ich will auf gar keinen Fall einen König. Wir verbinden mit König so bestimmte Dinge. Und wenn wir sagen, Jesus soll König sein, dann ist das was, das ist erstens mal natürlich anachronistisch, das passt nicht mehr in unsere Zeit und überhaupt, was weiß ich, ob Jesus seine Macht womöglich ausnutzt oder was das für ein Herrscher sein wird. Aber auch wenn Könige oder Machthaber unserer Zeit, die heißen heute nicht mehr Könige, die heißen heute vermutlich Präsident oder wie auch immer, natürlich kann es sein und sehen wir auch immer wieder, dass solche Leute Menschen ausbeuten. Aber jetzt komme ich auf den Esel zurück. Jesus hat sich auf den Esel gesetzt. Jetzt bitte ich euch mal vorzustellen, King Charles, Olaf Scholz, Wladimir Putin, wie auch immer, Biden, Trump, auf einem Esel. Wisst ihr, so ein Esel ist schon irgendwie niedrig. Also, wenn du drauf sitzt, kommt er dir ziemlich hoch vor. Aber von außen, es sieht nicht so wirklich edel aus. Aber Jesus setzt sich ganz bewusst auf einen Esel. Und ich lese uns nochmal diese Bibelstelle vor, aus Sacharja 9, Vers 9. Er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel. Jesus zeigt dadurch, dass er sich auf diesen Esel setzt, dass er gekommen ist, um zu helfen, um Gerechtigkeit zu bringen und dass er das tut in Demut. Jesus kommt nicht mit dem Pferd, was er sie bricht dein Stadttor in zwei, rammt deine Tür ein und sagt, hier bin ich und ich bin jetzt dein König. Jesus sagt, er steht vor der Tür und klopft. Und wenn du ihm die Tür aufmachst, dann sagt er, dann geht er rein und dann wird er das Mahl mit dir feiern und ihr werdet miteinander Gemeinschaft haben und er wird dein König sein. Aber nicht auf eine Art und Weise, wo er seine Herrschaft ausnutzt und wo er dich fertig macht und wo er dich unterjocht, sondern wo er dein Leben, und jetzt komme ich wieder auf den Punkt, in Ordnung bringt, wo er Dinge ins Lot bringt, wo er Dinge auf die richtige Bahn setzt. Jesus sagt mal in Matthäus 20, Vers 28, der Menschensohn, so hat er von sich selber immer gesprochen, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das war der Auftrag, den Jesus hatte. Jesus war bereit, alles zu geben für die Menschen, die er liebt. Und Jesus ist auch heute noch bereit, alles zu geben für die Menschen, die er liebt. Die Frage ist, willst du sein Esel sein? Dass er sich auf dich draufsetzen darf, dass du ihn dorthin tragen kannst, wo er hin möchte. Also der erste Schritt wird zunächst mal ja sein, du lässt ihn in dein Herz. Das hat jetzt nun nichts mehr mit dem Esel zu tun, aber er soll herrschen, er soll dein König werden. Und dann, wenn Jesus dein Herr, dein König geworden ist, dann kannst du sein Esel sein und dann kannst du ihn in die Welt tragen. Du kannst sein Esel sein und ihn mitnehmen, ihn bekannt machen, dort, wo man ihn nicht kennt. Du kannst mit den Menschen, die bisher keine Beziehung zu ihm haben, über ihn reden oder vielleicht auch irgendwas tun, was die Menschen dazu bringt, nachzudenken. Und deswegen habe ich diese Predigt genannt, sei kein Esel oder sei ein Esel. Ich glaube, die Esel, die haben bei uns keinen wirklich guten Ruf. Wenn ich sage, du bist ein Esel, ist kein Kompliment. Aber in diesem Fall ist der Esel, finde ich, also der hat jedenfalls die Dinge nicht falsch interpretiert. Der hat einfach gemacht, zu was Jesus ihn berufen hatte. Und vielleicht weißt du so viel wie der Esel, nämlich gar nicht viel. Du spürst bloß, da sitzt jemand auf mir, das drückt ein bisschen oder so. Aber ich tue, zu was Jesus mich gerufen hat. Und am Ende wirst du hoffentlich sehen, wozu das gut war und was Jesus getan hat. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir uns gebrauchen lassen. Also zunächst mal, wenn du hier bist und Jesus noch nie in dein Herz eingelassen hast, das ist der erste Schritt. Das ist das, was Jesus das Allerwichtigste ist. Aber wenn du hier bist und sein Kind bist und er dein König ist, dann darfst du sein Esel sein und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauch mich. Setz dich auf mich, ich bin bereit, dich dorthin zu tragen, wo du hin möchtest. Ich möchte beten zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns auch diese Begebenheit hast aufschreiben lassen. Ich danke dir, Herr, dass wir aus dem, was da geschrieben ist, Dinge lernen können. Und ich möchte niemand sein, der dich feiert wegen dem, was du getan hast, aber deinen Auftrag nicht wirklich sieht. Ich möchte dich nicht nur deswegen suchen, weil ich was von dir will, sondern ich möchte dich als König in mein Herz einladen und ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt einfach an jedem Herzen arbeitest hier, von allen, die hier sind, von allen, die das auf YouTube sehen, möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen öffnest und umgestaltest. Und die Menschen, die bisher noch nicht bereit waren, dich als König in ihrem Leben aufzunehmen, Herr, dass die heute Morgen an diesen Punkt kommen und es tun. Und für diejenigen, Herr, die dir nachfolgen, möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst, Herr, dass wir bereit sind, dich zu tragen, dorthin, wo du hin möchtest, dass wir bereit sind, deinen Auftrag anzunehmen. Und ich danke dir, Herr, dass du Großes tun möchtest, dass du uns gebrauchen möchtest, um in dieser Welt Dinge zu verändern. Danke, Herr, dass du dein Werk tun wirst heute Morgen an jedem Herzen, was offen ist für dich. Und Herr, wir möchten unsere Herzen dir öffnen. Amen.